Karl, herzlich willkommen in Stuttgart. Fresh out Marbella, Malaga, irgendwas mit M. Wo hast du?
Beides, das gehört ja zusammen, ja.
Oder so, es gehört zusammen, ja. Ich bin in Erdkunde, war ich immer eine Niete in der Vergangenheit. Geografie ist nicht so mein Ding, aber du bist wirklich tatsächlich heute in Stuttgart gelandet. Gestern spätabends.
Ja, deswegen trinke ich auch ganz selten hier mal einen Kaffee. Also heute geht's ab, Leute.
Also er trinkt sonst nie Kaffee. Jetzt trinkt er einen Kaffee. Und direkt mal so ein Einstieg, Karl, wenn ich dich jetzt so sehe, ich habe dich ja immer vermeintlich wahrgenommen, so die letzten Jahre, Jahrzehnte. Würdest du von dir sagen, du bist ein Überlebenskünstler?
Ja, mit Sicherheit. Sagt auch meine Mutter.
Sagt das deine Mama zu dir?
Ja, ja, safe, ja, safe. Viele sagen Überlebenskünstler. Leute schätzen mich hier ganz unterschiedlich ein, aber man kann, denke ich, sich auf eine Sache einigen, dass ich mich immer wieder neu erfinde, immer weitermache. Ich brauche das auch, also passt definitiv.
Also brauchst du diesen Nervenkitzel auch immer wieder was Neues, irgendwie Gegenwind, Reibung?
Immer wenn es zu gut läuft, bringe ich selber ein bisschen Chaos rein.
Das heißt, du brauchst diesen geordneten Chaos oder wie kann ich das einschätzen und wie kann ich das einordnen, was dich und deine Person angeht und deinen Weg des Erfolgs?
Definitiv. Also geordnetes, aber auch ungeordnetes Chaos. Wenn es zu lang, zu easy läuft, dann suche ich mir irgendwas.
Das heißt, du versuchst selber, um ein paar Bomben zu legen?
Ja, ich will auch mindestens einmal im Monat oder einmal alle zwei Monate so ein Ereignis, wo ich sage, boah, shit, jetzt musste ich mich wirklich strecken, jetzt musste ich was Neues lernen. Das war so ein Moment.
Wie kann ich mir das vorstellen? Was können solche Ereignisse sein?
Ja gut, ich mache jetzt mal ein einfaches Beispiel. Ich war in Marbella, ich sehe die Karre von mir, ja, da wurde ein Luxusauto von mir entwendet. Und bevor dann meine Kollegen da waren, habe ich dann selber schon Leute konfrontiert, die man sonst nicht konfrontieren will. Und es war dann schon kurz ein Augenblick, weil die waren gerade weg. Die haben was geholt, dann war ich allein da. Und dann kamen die ans Auto und dann bin ich da selber hin. Und das war dann erstmal so, boah, fuck, ey. Und dann machst du halt so den ersten Schritt. Ich gehe dann halt einfach los. Genauso wie jetzt zum Beispiel früher, man ist irgendwo im Club und sieht eine richtige Granate. Nicht erst überlegen, sondern einfach erst loslaufen und dann schon mal kurz anzeigen, hey,
hier bin
dann,
ich.
Genau, und dann geht's einfach los. Dann geht's los, ja.
Okay, das klingt schon ein bisschen wie ein Krimi, was du jetzt gerade gesagt hast über dein Auto, was entwendet wurde, was du im Ausland zufällig gesehen hast. Ich meine, ich habe auch vorhin schon gesagt, als du mir das erzählt hast, wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass dein Auto entwendet wird, geklaut wird und du irgendwo random im Ausland bist und auf dein Auto, was dir entwendet wurde, triffst. Das ist quasi wie die Nadel im Heuhaufen.
Ja, fast ein halbes, also ein Auto für fast eine halbe Mio, was ich eigentlich vermietet hatte, ja. Und dann gab es ein riesen Missverständnis, aufgetaucht in Marbella. Ich habe einen Schlüssel einfliegen lassen, das Auto observiert
und dann
und so
zu
weiter.
Prüfen, ist das wirklich dein Auto?
War krass, ja, es war krass.
Das ist ja Wahnsinn. Spul mir mal ein bisschen zurück. Also ich habe dich damals wahrgenommen als Fitness-YouTuber. Ich glaube, das waren ja so deine Anfänge. Vegan, ja, damit warst du ja so einer der ersten damals, so, wo du diese vegane Strecke gefahren bist. Bevor das jetzt so on vogue wurde irgendwie und so weit verbreitet wurde, warst du, glaube ich, so für mich gefühlt, in meiner Wahrnehmung, einer der ersten, die das gemacht hat, Fitness-YouTuber. Dann hattest du ja eine Konstellation mit noch zwei anderen YouTubern. Eure Wege haben sich irgendwann getrennt.
Mit mehreren, ja.
Oder mit mehreren. Hat man ja auch oftmals auch so in der Öffentlichkeit mitbekommen.
Ich sage immer auch Spaß, wenn man bei den heutigen deutschen Fitness-YouTubern und deutschen Business-Influencern den DNA-Test machen würde, dann wird rauskommen, dass 80% davon meine Kinder sind. Also es ist tatsächlich so, ich hatte mal zu einem Zeitpunkt ca. 80% vom deutschen Fitness-YouTube unter Vertrag. Also ich war ja auch mit Sophia Thiel am Start. Ich habe Fitnessprogramme von bekannten Rappern gemacht, will ich jetzt gar nicht groß drüber sprechen, aber ich hatte locker 10 Fitnessprogramme am Laufen, Fitnessbrands, Supplementbrands, habe für die Deals gemacht, Management gemacht, Social Media gemacht und dann ging das eben in den Businessbereich über und da habe ich es im Hintergrund für viele Business-Leute gemacht.
Okay, hast du das irgendwie studiert vorher oder hast du irgendwelche Medien-Marketing-Geschichten studiert? Irgendwie?
Ich habe mir das Buch reingezogen von Tim Ferriss, die 4-Stunden-Woche und dann habe ich an meiner Firma damals 2 Social Media und Online Marketing Experten beteiligt. Die haben die Firma Glossybox aufgebaut in Berlin mit einem Exit von ca. 80 Millionen Euro. Und das war ein Subscription, also das Geschäftsmodell war ganz geil. Die haben sich von allen Beauty-Firmen kostenlos diese kleinen Proben schicken lassen und haben dann die Box im Abo für 10 bis 20 Euro verkauft. Also die haben quasi das Produkt gratis bekommen, hatten dann nur Marketing und Personalspend und haben dann die Boxen für 10, 15, 20, dann auch später 50 Euro verkauft. Dann das international aufgebaut, auch in Brasilien und so weiter und haben dann die Firma geexitet.
Wahrscheinlich einen noch viel, viel größeren irgendwie, der gesagt hat, hey, geiles Konzept, das, schlucken wir.
Das hatte dann auch mit Rocket Internet dann zu tun.
Ach krass.
Ja, ja, mit Rocket.
Aber wo kommst du ursprünglich her? Was sind so deine Wurzeln? Also schulisch gesehen irgendwie so, weil du hast ja irgendwie so für mich so gefühlt so voll die Street Smartness. Also ich würde so Straßencredibility sagen. Du bist für mich jetzt nicht schulklug und bist für mich eher straßenschlau. Vielleicht kannst du es ja widerlegen irgendwie. Aber was sind so denn deine Wurzeln?
Das Krasse ist, ich hatte ein 1-Komma-Abi. Ich hatte ein 1-Komma-Abi tatsächlich, weil ich auch richtig interessiert war in der Schule.
Du warst interessiert in der Schule?
Ja, das war krass, das war krass. Also Religion, Erdkunde, Biochemie, das war alles voll mein Ding.
Also, irgendwie widerspricht das komplett dem, was ich so ja, wahrnehme, genau, was du in der Außendarstellung darstellst.
Genau, pass auf. Und dann war das sogar so, es gab damals eine Zeit, da muss man irgendwie so 500 oder 1000 Euro pro Semester zahlen. Und weil ich in den besten fünf war damals vom Wirtschaftsgymnasium in Wangen, musste ich das dann nicht zahlen. Und ich habe dann hier in Stuttgart IUI studiert an der Universität Vaihingen, also Immobilientechnik und Immobilienwirtschaft.
Nein.
Ich habe wirklich Immobilientechnik und Immobilienwirtschaft hier in Vaihingen an der Uni studiert und habe nebenher ab dem zweiten Semester mein Fitness-Online-Business aufgebaut auf Basis vom Buch von Tim Ferriss, die 4-Stunden-Woche. Und das Buch habe ich gefunden, also ganz kurz, ursprünglich, ich bin geboren in den USA.
Okay.
Mutter aus Kalifornien, deutscher Vater aus Bayern, war dann am Bodensee auf der Schule, Wangen im Allgäu Gymnasium, Stuttgart Studium. Und ich habe, wo ich 16 war, war ich auf einer Klassenfahrt nach Frankreich und ich habe da bei meinem Cousin davor ein Buch gefunden, das sah aus wie eine Bibel. Schwarz oben, Gold,
yeah.
So rotes Lesezeichen-Ding. Das hieß The Game von Neil Strauss. Da ging es darum, wie man Frauen abschleppt.
Wie alt warst du zu dem Zeitpunkt?
Ich war kurz vor meinem 16. Geburtstag und habe dann tatsächlich dort dann eine Französin, ich dachte, ich schleppe sie ab.
Sie hat dich abgeschleppt.
Und dann tatsächlich habe ich dann am nächsten Tag erfahren dann von ihrer Schwester, hey, sie hat das schon alles geplant, sie wollte sich einfach heute flachlegen lassen. Die hat ja auch schon alles vorbereitet, also die ganzen Werkzeuge und so, gell, die man halt so kennt. Ich dachte mir erstmal, was ist das, wofür ist das, gell? Und die ging einfach mit dem Vorsatz raus, hey, sie will jetzt heute halt irgendwie sich
Spaß
halt
haben.
Klar machen lassen von einem Typ. Ich war damals schon richtig trainiert, hat schon das erste Mal Football gespielt, hat noch schöne blonde Haare damals, schon Sixpack, alles drum und dran. Und ich dachte, ich mache gerade hier Tricks aus dem Buch. Die Wahrheit war die, mein Französisch war schlecht, ihr Englisch war schlecht, macht sich sowieso. Es war eigentlich nur Körpersprache dann am Ende. Aber weil ich auch irgendwie dachte, das Bücherlesen hatte was damit zu tun. Da waren 20 Bücher drin empfohlen, in diesem Buch hinten drin, von Tony Robbins, von Tim Ferriss und so weiter. Und dann habe ich mir das alles reingezogen und durchgelesen, habe dann auch schon sehr, sehr früh angefangen mit Business, primär im Bereich Handel und habe dann gedacht, okay, jetzt kann ich es eigentlich in meinem Studium über Online-Marketing skalieren, das Ganze. Und dann ging eben mein Online-Business los.
Das ist ja abgefahren.
Ja.
Also, ich habe das ja irgendwann wahrgenommen ich glaube, das ist bestimmt 15 Jahre her, wo es ja der Boom losging.
Ungefähr,
mit den ganzen,
ja. Ungefähr.
Mit den ganzen Fitness-Coaching-Programmen, Ernährungs-Fitness-Plan, hier, dies, das. Da gab es ja viele, die dann auf einmal aus den Löchern geploppt sind. So. Ja. Aber du warst somit unter einer der Ersten.
Du, es war so, ich habe in knapp circa einem Jahr 100.000 Follower aufgebaut, habe dann mein Fitnessprogramm, damals hieß das 360-Grad-Paket, gedroppt. Es gab einen Basic-Kurs und einen Advanced-Kurs. Einer war 150 Euro, einer war 250 Euro. Und ich habe den so knapp 2000 Mal verkauft in 6 Wochen. Und das war ja damals ungefähr 90% Marge. Aber ich habe ca. 50.000 damals invest gebraucht, weil solche Tools wie Kajabi und so, diese E-Learning-Tools und ClickFunnels und das ganze Zeug.
Die waren schweineteuer zu dem Zeitpunkt.
Wir mussten auch einiges selber programmieren. Also ich habe da ungefähr so knapp 50.000 vorgestreckt für die ganzen E-Mail-Marketing-Automations, den Online-Kurs, die Landing-Pages, die Verknüpfungen, die Payment-Processor und so. das, was man heute launchen kann für 1-2K, war halt damals ein richtiges Ding. Und deswegen hatte ich ja auch damals meinen Beteiligten mit drin, der die IT-Sachen gemacht hat.
Also war das so ein bisschen ein Modell, dass du so lieber, dass du gerne Leute bei dir beteiligt hattest? So?
Ganz gute Frage. Und zwar, ich habe immer gesagt, wenn ich meine Idee nicht jemandem so verkaufen kann, dass er quasi gegen die Beteiligung mit einsteigt und mitarbeitet, dann ist es eigentlich im Endeffekt irgendwo schon von Anfang an verkehrt. Und ich war früh schon, weil jetzt ist es ja so, jetzt hat man Geld. Jetzt kann man ja Leute anstellen, Kohle vorstrecken, tralala. Jetzt bin ich natürlich mit Leute beteiligt und so weiter ja viel, viel, viel vorsichtiger, klar. Aber am Anfang war das das Modell, Leute reinholen, Leute beteiligen. Man hat ja keine Kohle mit Mitarbeitern, alles nur auf Performance, weil man hat ja kein Geld. Und da muss man im Endeffekt, bevor man es einem Kunde verkauft, muss man es ja erstmal Partnern verkaufen. Und wenn die nicht dran glauben und sagen, ich mache da mit, dann hat man eigentlich schon mal die erste Warnung, dass man es entweder man hat nicht das Richtige oder man kommuniziert es nicht richtig.
Also bist du schon auch jemand gewesen, der immer nach vorne gegangen ist mit einer gewissen Überzeugungskraft, wenn du was gemacht hast? So?
Du, ich habe denen das so verkauft. Ich habe, bevor mein erstes YouTube-Video rauskam, und ich war ja früher, und ich bin es heute immer noch ganz bisschen, ich war ja ein massiver Stotterer.
Du?
Ich war ein krasser Stotterer. Es war krass, wirklich, so wie du es vorstellst. So, richtig, Straße. So war das wirklich krass.
Woher dann, also, sorry, wenn ich dich unterbreche, aber das spricht ja alles irgendwie ein Stück weit auch so dagegen, dass du auf einmal so ein vor Selbstbewusstsein strotzender Typ, der hier da sitzt, der durchtrainiert ist hier und sagt hier, keine Ahnung, hier bin ich, was wollt ihr alle von mir? Das spricht ja alles dagegen. Woher, also erstens, wie hast du Stottern in den Griff gekriegt und woher hast du dir das Selbstbewusstsein geholt?
Das war so autogenes Training, Yoga, Pilates, weil Stottern hat extrem viel mit der Atmung zu tun.
Okay. Also,
das ist ein Atmungsthema primär.
Ist das heute immer noch so? Wenn du jetzt zum Beispiel dich nicht so kontrollieren würdest mit der Atmung, dass es Momente geben könnte, wo
ja,
du wieder anfangen
immer
würdest
noch
zu stottern?
Ja, 100%. Wenn man meine Videos anschaut, dann fällt es einem immer wieder auf.
Das ist krass. Also,
ja, das fällt einem schon auf.
Hättest du mir das jetzt nicht gesagt,
ja, würde
mir das gar nicht auffallen. Ja, wahrscheinlich werde ich jetzt deine Videos anders angucken, um zu schauen.
Es gibt Situationen, wo das auffällt, ja.
Was sind so Momente, die dich in Stottern bringen? Ist das so, wenn du zu viel nachdenken musst oder so? Oder?
Wenn ich entweder viel zu viel nachdenke oder wenn mich irgendwas richtig abfuckt. Ja, das gibt's auf jeden Fall. Auf jeden Fall war es dann so, bevor das erste YouTube-Video rauskam, hatte ich schon die Vision, yo, wir bauen hier alle Social-Media-Channels mit Millionen Follower auf. Wir machen das so wie Greg Plitt, rest in peace. Wir machen eine Fitnessmarke. Wir machen Klamotten, wir machen Supplements, wir machen Programme. Wir managen andere Influencer. Wir machen eine Restaurantkette, wir gehen in Gyms mit rein. Also ich hatte schon
wichtige Vision.
Von Anfang an diese Vision, pass auf. Und das war auch schon von Anfang an so ein 5-Jahres-Plan. Und das war aber auch dann schon von Anfang an schon der Plan, hey, ich will ja nicht 3 Bankdrücktipps machen, wenn ich 40 bin.
Ja. Yeah.
Also das war schon ganz klar, ich gehe jetzt selber raus, 5 Jahre, danach mache ich es im Hintergrund businessmäßig weiter. Da haben sich natürlich ein paar Sachen dran geändert, aber das war schon von Anfang an im Endeffekt der Plan.
Also hast du eigentlich schon früh gemerkt, hey, damit du dich weiterentwickelst im Leben, musst du raus aus der Selbstständigkeit und rein ins Unternehmertum. Weil das, was du gerade beschrieben hast, ist, wenn man es auf die Basis runterbricht, relativ simpel gesagt, du bist am Anfang selbstständig und versuchst später nicht im, sondern am Unternehmen zu arbeiten.
Viele Leute dachten, ja, ich wollte irgendwie berühmt oder irgendwas werden. Für mich war dieses, in Anführungszeichen, berühmt werden, ein notwendiges Übel. Ich wollte eigentlich mich selber so schnell ersetzen, wie es geht. Deswegen habe ich ja auch früh diese anderen jungen Leute
mit aufgebaut
und wollte dann auch mich natürlich nach und nach rausziehen. Das heißt also, ich wollte gar nie im Rampenlicht sein, bekannt sein, berühmt sein. Das war bei mir gar nicht das Ding. Ich habe mich von Anfang an als Unternehmer gesehen. Nie als Selbstständiger, sondern immer als Unternehmer. Und ich habe auch sicherlich, bevor ich meinen YouTube-Channel gelauncht habe, sicherlich die 100 Bücher gelesen. Ich habe x Online-Kurse gemacht, Seminare besucht, alles Mögliche. Also von A bis Z. Und wenn man so ein Problem hat, wie zum Beispiel Stottern, und man merkt, man kommt so mit dem Free-Content nicht weiter. Ich habe ja 3.000 Euro ausgegeben mit 15, 16, habe einen Share-Deal gemacht mit meinen Eltern. Ich so, hey, ich zahle die Hälfte, ihr zahlt die Hälfte, dass ich das Stottern wegkriege. Und wenn du merkst, hey, ich habe hier ein Problem und ich muss mir, wenn ich Kohle ausgibt, dann geht es schneller weg, wenn ich mir Experten hole, dieses Problem kann ich jetzt lösen. Und wenn man auch dann den Return on Invest sieht, weil ich würde sagen, einer meiner Nummer 1 Skills ist, dass ich überhaupt normal reden kann und Leute nehmen das für selbstverständlich. Das ist genauso wie jemand, der von Anfang an im Rollstuhl ist und dann kann der hinterher laufen. Alle sehen Laufen als selbstverständlich. Ich habe Reden nie als was Selbstverständliches gesehen. Ich so, boah, krass, Alter, der kann reden, Mann.
Ja, ich würde auch sagen, dein Mundwerk ist auch dein Nummer 1 Skill,
genau,
ein Stück weit.
Genau.
Wenn ich das so die Jahre rückwirkend betrachte und deine Videos sehe.
Ja, ja. Und vor allem, es war ja immer schon in meinem Kopf drin, ich habe es aber nicht rausgebracht.
Okay.
Ich konnte es nicht rausbringen.
Weil eben durch das Stottern war schon
genau
gehemmt.
Und dann kommt man sich ja auch selber dann auch dumm vor.
Weil man halt denkt, ey, was kommt beim anderen an so, ja?
Genau,
so,
wenn man denkt, und das hat mir dann geholfen, weil am Anfang war ja, heute kann man irgendwo reingehen in ein Restaurant, sich selber filmen, keiner denkt was dabei. Du, wenn du früher vor 15 Jahren mit der Kamera rumgelaufen bist, dich gefilmt hat, hast du jetzt YouTube-Videos hoch, deine Cousins, jeder fragt, hey, was läuft da, was macht der eigentlich? Ich habe das schon, dass andere Leute denken, hey, mit dem ist irgendwas, das hatte ich schon hinter mir. Ich hatte es, dass ich drauf scheiße, was andere denken, das hatte ich schon ein paar Jahre hinter mir. Das Thema war auch schon abgehakt.
Also hast du schon mit vielen Vorurteilen relativ früh kämpfen müssen? Oder was
stell dir vor, du schreibst in der Schule nur Einser. Du bist eigentlich fast in allem überall der Beste. Nicht nur in den Schulnoten, sondern auch, ich habe ja auch Geräteturnen gemacht, auch im Sport, im Sprinten, im Geräteturnen. Du bist überall gut. Jeder mag dich eigentlich. Aber wenn du mit neuen Leuten redest, denken die, der bei dem hängt die Schallplatte. Ja.
Fitness, also nur was ich so wahrgenommen habe, so, ne? Ich habe jetzt gar nicht so groß gelesen, irgendwie im Außen, so Fitness, dann habe ich gesehen Business Coach, dann habe ich irgendwie was im E-Com wahrgenommen, dann habe ich irgendwas mit Kryptos wahrgenommen.
Ja.
Und die letzte Baustelle oder die letzte Anlaufstelle, bei der du gerade bist, die ich so wahrgenommen habe, ist Immobilien.
Ja.
Mal eine Grundsatzfrage.
Ja.
Bist du glücklich?
Mega.
Ja?
Mega, ja. Und pass auf, man sieht ja im Internet diese ganzen Ads. Mach E-Commerce, mach Trading, mach Krypto, mach Immo, gründ eine Agentur und so weiter. Ich habe ja alles schon gemacht. Also wenn ich diese ganzen Ads sehe, denke ich mir immer so, hey, ich habe angefangen mit Social Media Marketing. Also Social Media Marketing. Dann kam ja rein E-Commerce. Ich habe ja mehrere 10 Mios, wahrscheinlich insgesamt über 100 Mios umgesetzt, weit über 100 Mios umgesetzt.
Also ich erinnere mich so an so ein umstrittenes Thema hier mit Affiliate, wo du mit einer Penispumpe irgendwie...
Pass auf, ich war ja auch, ich habe Affiliate-Marketing gemacht, ich war beteiligt mit 20% an Coro Drogerie, an vielen großen Brands, mit vielen Exits und so weiter. Und ich habe E-Commerce gemacht, ich war groß in Amazon, ich war groß in Affiliate und dann habe ich das alles für mich gemacht, großen Social Media. Und dann habe ich quasi als Agentur selber, habe ich dann ja Brands, Social Media Accounts betreut, consultet und mich auch an vielen beteiligt. Ich habe viele große Namen. Dirk Kräuter, sein YouTube-Channel habe ich eine Zeit lang gemacht. Ich habe von Marc Galal, ich habe von x Leuten das betreut und gemacht. Von vielen. Oskar Karem, schau dir mal die Doku an. Ich will jetzt nicht zu viel sagen, schau nur mal den Schluss an, in der Doku.
Ja. Yeah.
Und dann habe ich als Agentur gearbeitet und dann dachte ich, komm, ich war vom Fitness dann raus in den Background, da war ich nur B2B eine lange Zeit. Ja, als Consultant, kaufen, verkaufen, Firmen und so weiter. Und dann habe ich ja Business Coach nicht in dem Sinn gemacht, wie das jetzt andere machen, sondern ich habe gesagt, du pass auf, ich zeig dir, wie du eine Agentur aufbaust. Teilweise, also ich meine sogar, also ich finde die baulich mit dem cool und so, ich finde es geil, was die machen. Ich meine, ich habe teilweise dieses Agenturmodell schon vor denen teilweise gemacht und teilweise die größten Agenturen, die achtstelligen Umsatz machen, die wurden von mir ausgebildet. Also ich habe quasi Agenturen ausgebildet und habe mir dann davon oft noch einen Share eben genommen. Also das war dann so dieses B2C-Modell. Und dann war ich ja auch im Kryptobereich tätig und jetzt kommen wir so zu einer Timeline. Ich war dann viel im Firmenkauf, Verkaufbereich und ich hatte dann mit dem Marco und dem Oskar Karim einen großen Vertrieb im Strom- und Gasbereich.
Mhm.
Und dann kamen die Vertriebler irgendwann, die Leute im Strom und Gas, Door-to-Door, meinten, hey, bei 10, 15, 20k im Monat Verdienst ist Max. Wir wollen aber mehr Kohle verdienen, aber das geht in dem Bereich nicht. Dann willst du natürlich deine besten Vertriebler nicht verlieren. Und dann haben wir den als Zusatzprodukt Photovoltaik geholt, bevor im PV-Hype, also vor Corona.
Vor 2021, so, wo das ja genau, richtig dann durch die Decke geschossen ist.
Vor dem PV-Hype. Und dann kamen die wieder, 9 Monate später, 50, 60k.
Auch zu wenig.
Auch zu wenig. Wir wollen mehr. Mehr verdienen. 100k aufwärts. Und weil ich im Immobilienbereich schon tätig war, aber ein bisschen mehr im Background, auch viel als privater Investor und so weiter, habe ich dann gesagt, komm, wir machen Kapitalanlage auch noch als Komplementärprodukt. Also die sind eingestiegen mit Strom, Gas,
Photovoltaik,
PV, Immo.
Immobilien.
Genau. So. Und dann kamen die Leute halt dann auch auf ihre 100k, 150, 200. Und dann habe ich, dann haben wir die Firma verkauft. Ich habe dann in Deutschland fast alles geexitet zu dem Zeitpunkt. Genau vor Corona, dann kam Corona. Ich saß noch damals in Kiew, wo Corona kam. Musste mir dann aus Kiew raus, wo ich irgendwann dachte, nach ein paar Wochen, ja, ich komme hier nicht mehr raus, dann bin ich mit dem Jet von Kiew nach.
Aber war das dann, wo der Ukraine-Krieg begonnen hat?
Nein, das war im März 20 irgendwas, während wo Corona
noch aktiv war.
Genau.
Okay.
Es kam ja zuerst Corona und dann kam Ukraine.
Und dann gab es auch kein Corona
und
mehr.
Ukraine und Russland hat ja Corona geheilt.
Ach, schau her.
Klar, danach gab es ja kein Corona mehr.
Okay.
Das war ja, also. Wenn man es jetzt ganz hart sagt, Putin hat Corona geheilt.
Okay.
Weil nach dem war Corona komischerweise weg, ja.
Es war zumindest kein Thema mehr in den Medien.
Genau, und ich bin absolut kein Putin-Fan, ja. So, aber das muss man ihm teilweise zugute halten, ja. Und ich hab dann alles verkauft und war dann eigentlich raus.
Mhm.
Bei mir haben sie sich dann auch gewundert, das Finanzamt, hey, warum hat der eigentlich... Warum ging eigentlich bei dem da die folgenden Jahre dann nichts mehr? Weil ich war eigentlich raus. Ich bin dann raus, ich bin nach Mexiko gezogen für knapp 2,5 Jahre.
Mhm. Also ausgewandert irgendwie? Oder?
Nein, ich war steuerlich nach wie vor komplett noch in Deutschland.
Okay.
Aber ich bin dann nach Mexiko, habe Mexiko gelebt, meine brasilianische Freundin kennengelernt. Mit meinem Geschäftspartner bin ich damals raus. Und dann war ich dort und dann irgendwann... Nach 2, 2,5 Jahren hat ja dann auch Corona aufgehört. Wir sind dann auch ein bisschen abgedriftet. Viel Party, viel dies, viel das, nur noch Lifestyle. Keine geregelten Alltagsabläufe mehr. Nur noch irgendwo unterwegs. Miami, Cancun. Und da habe ich einen Anruf bekommen von einem ehemaligen Top-Vertriebler, der dann angefangen bei einer Ladesäulenfirma aus Skandinavien. Und dann hieß es, wollte nicht wieder Vertrieb aufbauen, exklusiv Ladesäulen. Und dann dachte ich, okay, Ladesäulen aufbauen vom Vertrieb ist eigentlich ein bisschen problematisch, weil nach 2 Jahren ist es wie mit Tankstellen. Irgendwann ist es abgedeckt und dann ist eigentlich der Vertrieb tot.
Mhm.
Dann haben wir daraus aber ein ongoing Geschäftsmodell gebaut und haben dann gesagt, dann machen wir wieder PV und auch wieder Kapitalanlage. Weil wenn schon, denn schon. Und dann ging das vor knapp 3 Jahren eben wieder los. Also ich war davor schon beim Kapitalanlagegeschäft tätig, dann 2,5 Jahre nicht und dann wieder. Ja.
Also du hast immer wieder Berührungspunkte mit Immobilien gehabt.
Genau, und ich habe mir halt einfach auch businessmäßig gesagt, Immobilie ist halt für mich immer das Ding, was am stabilsten läuft, die wenigsten Probleme hat und halt auch für alle Parteien das sicherste ist. Es gibt eine Bank, die es einwertet, der Notar ist dazwischen. Es sind so viele Dinge, wo da halt reguliert wird. Und jede Branche hat Probleme, aber für mich hat die Branche trotzdem noch die wenigsten Probleme. Hat das größte Potenzial und halt auch vor allem hat halt für mich, für den Kunden auch irgendwo den größten Mehrwert. Hat für mich, für die breite Masse an Kunden den größten Mehrwert. Und das war für mich immer schon eine Thematik, die bei mir jahrelang immer negativ mitgeschwungen ist, das Verkaufs- und Fitnessprogramm. Wie hoch ist die Quote der erfolgreichen Absolventen? 50% kaufen das Programm, machen es nie auf und vielleicht ziehen es 20% durch.
80, 20.
Jetzt machst du eine Agentur, Coaching, wie viele ziehen es durch? Und was ich geil fand am Business, vor allem bei Strom, Gas und bei Photovoltaik, da fand ich zwei, drei Punkte richtig geil. Der erste Punkt, den ich geil fand, war, dass es der Kunde im Endeffekt so gut wie nicht selber zahlt. Beim Strom, Gas, beim Tarifwechsel spart er
Geht's
Kohle.
so.
Punkt. Er legt keine eigene Kohle raus. Bei Photovoltaik, da generiert man selber Strom, spart also Stromkosten, das Ersparnis zahlt im Endeffekt die Finanzierung von der Photovoltaikanlage ab. So, der Kunde zahlt wieder nichts. Bei der Immobilie, zum damaligen Zeitpunkt tatsächlich, hat sich ja auch komplett gedeckt, weil die Zinsen noch niedriger waren.
Bei 0,8%.
Jetzt gibt es natürlich eine Zuzahlung, aber zu 90% zahlt sich ja das Objekt trotzdem nach wie vor noch selber ab. Meistens gibt es natürlich diese Zuzahlungen, man hat immer noch ein Delta von 1,5% circa, 2%, je nach Kundenbonität, je nach Objekt. Aber es hält sich ja alles in Grenzen. Ich finde es sogar jetzt fast schon einfacher, weil früher haben sich die Kunden gedacht, hey, das Ding, ich brauch keine eigene Kohle und habe von Anfang an sogar Cashflow. Wo ist der Haken? Jetzt ist es noch realistischer. Jetzt können die Leute das sogar noch besser greifen. Aber auf jeden Fall,
Es ist auch in der breiten Masse mehr angekommen.
genau, das heißt also, ich habe den Aspekt, dass es sich A, größtenteils selber zahlt und ich habe B, den Aspekt, dass der Kunde zum Erfolg nicht maßgeblich beitragen muss. Weil wenn ich jetzt ein Coaching verkaufe, ob es Fitness oder Business ist, ich kann der beste Coach sein. Wenn der Kunde nicht mitmacht,
Wenn du dich nicht bewegst.
dann kommt nichts dabei raus. Wenn ich eine gute Photovoltaikanlage hinstelle,
Die macht
dann
ihren
muss der,
Job auch ohne den Kunden.
genau, ich will wenig, ich will eine hohe Erfolgsquote, also ich will einen einfachen Verkauf haben, wo der Kunde nicht wenig Kohle, also wo der Kunde nicht viel Kohle rauslegen muss.
Und wo ein vermeintliches Erfolgserlebnis spürbar ist.
Ich will das Erfolgserlebnis so gut wie garantieren und ich will aber auch nicht so viel Fulfillment hinten raus. Ich will eine überschaubare Kundenbetreuung. Klar, man betreut den, man hält es in Stand, er kauft wieder, er bringt Empfehlungen. Aber ich will nicht fünfmal die Woche mit dem Kunden callen müssen und alles geht da irgendwie schief und Beschwerden und tralala. Das will ich ja alles nicht mehr. Ich will ja auch ein entspanntes Businessleben haben, weil ich bin ja schon jetzt tief drin in der Work-Life-Balance, in der Work-Lifestyle-Balance. Also ich bin nicht mehr, ich habe Phasen, wo es Vollgas ist mit Arbeiten, aber ich habe auch lange Phasen, wo ich fast gar nichts arbeite und meine Leute alles machen.
Das war jetzt ein guter Einstieg, weil ich wollte nämlich gerade drauf hinauslaufen. Jetzt hast du ja wirklich zig Stationen durchgemacht. Also ich höre Unternehmensbeteiligungen, Unternehmen verkauft, Immobilien, PV, Strom, Gas, Fitness. Also es gibt ja gefühlt gar nichts, wo du nicht mit drin warst. Musst du überhaupt noch arbeiten? Also für mich klingt das ja so, als müsstest du ja mittlerweile die letzten 10, 15, 20 Jahre ein brutales Vermögen aufgebaut haben durch die ganzen Kisten, die du gefahren bist. Oder sagst du, ich habe auch verdammt viel Geld verbrannt. Ich habe mir teure Autos geholt. Lifestyle höre ich sehr oft. Ich war feiern oder ich war reisen oder ich habe dies oder das gemacht. Dass du dieses Rad auch immer wieder am Laufen hältst, muss auch immer wieder viel Kohle reinkommen.
Ich brauche viel mehr Kohle, weil ich in die Politik gehen will in Deutschland. Und meines Erachtens nach brauchst du da ein paar hundert Mio als Backup, um das machen zu können. Weil sobald du da einsteigst, wird dir dein Business und alles komplett zerlegt.
Jetzt hast du
Plus
ein Fass aufgemacht.
du brauchst Marketing. Das heißt, ich ich bin ja vor ein paar Jahren schon ausgestiegen und nach Mexiko. Und klar, ich habe enorm viel Kohle verbraten. Ich kann sagen, ich bin wahrscheinlich von allen im deutschen Internet der größte Baller und habe die meiste Kohle rausgehauen. Mit allem.
Wie viel Geld hast du verbrannt in den letzten Jahren deines
Business? Ich hatte, also in Mexiko haben wir, mein Kollege und ich haben da 4, 5 Bier durchgelassen.
In 3 Jahren?
In 2,5 Jahren.
Durchgelassen heißt verfeiert.
Also ich meine jetzt ohne Investments und so, sondern einfach nur
rausgehauen.
Einfach nur Partys, Karren, Konsum, so halt, ja.
Okay.
Also das ist rausgescheppert. Aber trotzdem müsste ich heute nichts mehr machen. Aber für das Ziel, was ich habe,
du willst in die Politik.
Die Kohle.
Du willst in die Politik. Jetzt.
Ja, das macht mich an, ja.
Das macht dich an, heißt, willst du deine eigene Partei gründen?
Nein. Ich sehe mehr so die Trump-Schiene. Du arbeitest dich im Business hoch, steigst dann in eine Partei ein und übernimmst die einfach dann, mehr oder weniger.
Welche Partei wäre das denn, die du einsteigen wollen würdest? Von dem, was da ist in Deutschland?
Die einzigen zwei Parteien jetzt aktuell sind der CDU und AfD, die man ernst nehmen kann. Die würden ja auch gemeinsam die Mehrheit bilden. Trotzdem machen wir linksgrüne Politik zu einem großen Teil, obwohl das Volk eine konservative Stimme abgegeben hat, haben wir linksgrüne Politik. Und im Endeffekt muss man dann sehen, wo diese beiden Parteien in den nächsten 5 bis 10 Jahren sind und bei welchem man dann eben einsteigt.
Würdest du dich dann irgendwo ein bisschen auch als den deutschen Donald Trump sehen?
Noch nicht, ja. Noch wäre das ein vermessener Vergleich.
Aber wäre das so ein Ziel, ob du hinarbeiten wollen würdest?
Es sollte definitiv in so eine Richtung gehen. Deswegen sage ich ja, da muss noch mehr Substanz ran, was businessmäßig läuft. Der ist ja auch erst spät eingestiegen. Das heißt, ich habe da schon eine Zeit, dass es für mich in dieser Alters-Timeline in so eine Richtung gehen könnte, denke ich.
Gibt es, was würde Karl S. heute, wenn du jetzt, gehen wir mal davon aus, du bist jetzt in der Politik, heute, zum jetzigen Zeitpunkt, wir spulen jetzt mal vor, zwar zeitlich gesehen, aber der heutige Stand der Dinge in Deutschland, du bist jetzt Politiker und hättest eine gewisse Macht, Dinge auszuüben, was würdest du sofort verändern?
Also, das allerwichtigste Thema für mich ist die Außenpolitik im Bereich Handel und Krieg. Also erstens mal, ich hätte niemals mit Russland den Handel von Öl und Gas eingestellt, weil es macht doch keinen Sinn, dass ich sage, ich handle mit euch nicht mehr und dann kaufe ich es aber über Indien und Türkei und sonstige Länder doch wieder zum doppelten, dreifachen Kurs ein.
Über Umwege?
Ja, das heißt also, ich hätte mich viel schneller für eine diplomatische Lösung eingesetzt zwischen Russland und der Ukraine. Ich hätte viel schneller geschaut, dass dieser Krieg beendet werden kann. Und ich hätte aber auch parallel den Handel nicht abgebrochen, weil jetzt kommen wir zum zweiten Thema. Jetzt haben wir mal Außenpolitik und Außenhandel. Ja. Jetzt kommen wir zum zweiten Thema und zwar die Wirtschaft innen. Und womit fängt die Wirtschaft an? Das ist genau, womit fängt der Körper an? Mit Kalorien, mit Essen. Das Volk braucht günstiges Essen, ja, dass der Körper sich die Energie leisten kann. Wenn jetzt das Essen 3, 4, 5 Mal mehr kostet, ja, wie soll ich überhaupt mich selber am Laufen halten? Und genau das Gleiche gilt natürlich auch für die Wirtschaft. Wir sind eine Industrienation, eine Exportnation. Das heißt, wir brauchen kompetitive Energiepreise. Das heißt, wir müssen günstige Energie einkaufen, dass wir hier die Jobs haben. Das heißt, Energiepolitik. Dann, ich würde mich extrem massiv entfernen vom Klimascam. Also ich würde dieses ganze Klimapolitik-Thema, CO2, tralala, ich würde mich da komplett davon distanzieren und sagen, hey, bevor ich jetzt hier irgendwelche Regularien einführe, dass eine deutsche Industrie ins Ausland abhaut und da noch viel mehr Dreck verursacht, vergiss es. Also ich würde schauen, Energiepreise runter und ich würde aus diesen ganzen Klimaabkommen aussteigen und raus. Ja, das ist der nächste Punkt. Dann ein weiterer Punkt, ganz, ganz, ganz radikal Germany first und würde sagen, null weitere Einwanderung, nur noch legale Einwanderung. Jeder, der nur ansatzweise in Kaugummi klaut, raus. Und mit allen, die da sind, schauen, wer muss raus. Aber die, die bleiben, viel schneller in Arbeit bringen, viel schneller ausbilden, viel schneller die Erlaubnis geben zum Arbeiten und viel schneller einbinden. Auf der Baustelle, der Integrationsprozess, die müssen rein, die müssen arbeiten. Dann, das also mit dem Thema und dann diese Ressourcen, die jetzt ausgegeben werden für Ausländer, die müssen zu Rentner, die müssen zu Kinder, die müssen zu besserer Bildung, die müssen zu besserer Infrastruktur bei unserem Land. Das hat man gerade gesehen, Infrastruktur. Das hat man gerade kurz gesehen, ja.
Krass, live on cam.
Genau, live on cam. Das heißt, wir müssen uns zuerst. Mhm. Du, pass auf.
Ich sehe da viele Parallelen zu America First.
Ich sehe da extrem viele Dinge, die ich so umsetzen würde. CDU hat ein paar gute Punkte, AfD hat einige gute Punkte. Und ich würde dann als nächstes unser Steuersystem reformieren. Weil Steuern kommt von, ich steuere was. Und wenn ich zum Beispiel in meiner Firma, okay, wenn ich jetzt eine Firma habe, ich lasse faule Leute rein, ich gebe denen ein Fixgehalt und meine besten Leute, denen kürze ich oben raus die Provision. Ich sage, wenn du noch mehr verkaufst, dann kriegst du aber weniger Prozent Provision. Und ich nehme dir noch mehr weg. Ja? Und ich schreibe dir noch mehr vor. Und du musst noch mehr arbeiten. Das heißt, ich muss auch international gesehen, ich muss ja kompetitiv sein, weil heute können die Leute sich verpissen nach Dubai, in die Schweiz, nach Zypern. Und ich muss ja merken, hey, hier kommen immer mehr Low-Performer rein und die High-Performer hauen ab. Ich muss die binden. Ich muss mit denen Deals machen. Ich muss sagen, du pass auf, dann sind es halt keine 45%, machen wir 25. Weil irgendwo gibt's eine Grenze, wo ich sage, pass auf, da bin ich bereit und dann würde ich unterm Strich trotzdem mehr Kohle machen. Und jetzt kommt das größte Problem. Wenn ich ein faires System mache, ein sinnvolles System mache, ja, ein sinnvolles System mache, weil es gibt diese Kurve, bei einem ultra geringen Steuersatz nimmt der Staat wenig ein. Ja? Dann gibt es einen optimalen Steuersatz und dann, wenn der Steuersatz höher wird, nehme ich wieder weniger ein, weil die Leute entweder weniger dann arbeiten, weil sie sagen, hey, wenn ich 90% von der Überstunde abgebe, dann mache ich die nicht mehr oder ich verpisse mich. Ja? Und wir sind weit in diesem Optimalpunkt draußen und dadurch, dass wir so ein Steuerkomplex haben, binden wir viel zu viele intelligente Humanressourcen in einem Sektor, der im Endeffekt keine Produktivität schafft. Ich habe bei mir meinen intelligentesten Nebensitzer, der Abi hatte mit 0,8. Der hätte Physiker werden müssen, der hätte Chemiker werden müssen, der hätte Mathematiker, Ingenieur werden müssen, der hätte krass Sachen erfinden müssen. Stattdessen ist er beim fucking Finanzamt jetzt.
Was ist denn der Steuerfahnder oder was
der
macht
der? Der ist irgendwie so Steuer, irgendwas, tralala. Und das ist eine brutale Verschwendung. Du nimmst doch auch deine besten Leute und steckst sie in die Buchhaltung zum Arbeiten.
Wenn du jetzt aber sagst, faires Steuersystem, da habe ich eine Frage. Wir haben
sinnvoll.
Ja,
also fair, ja, aber primär sinnvoll.
Wir haben ja fast eine oder wir haben letztes Jahr fast eine Billion Steuereinnahmen eingenommen in Deutschland und irgendwie klafft alles aus den letzten Löchern. Also Krankenkassen, Pflegeversicherung, Rentenversicherung. Gestern habe ich irgendwie mitbekommen, Autobahn GmbH sagt, wir können Straßenbau, wir können nichts mehr fixen, weil die Gelder nicht da sind. Das heißt, wir nehmen eine Billion Steuereinnahmen ein, aber irgendwie gefühlt an allen Seiten hörst du, es ist kein Geld da. Was ist deine Vermutung, woran das liegt?
Du, also für mich ist eine ganz, ganz große Vermutung und das hat ja auch Doge aufgedeckt mit Elon Musk in den USA. Es gehen ja extrem viele Gelder ins Ausland. Da gibt es ja diese absurden Listen. Ich habe das mal bei mir auf Telegram gepostet. Da gibt es ja diese absurden Listen.
Ja, das habe ich mal auf einem Server vom Bundestag gesehen.
Wie viele. Da gehen 50 Millionen an den Kongo in irgendwie Transgender-Forschung im Kongo oder sowas, ja. Da gehen Gelder weg. Und es ist natürlich klar, wenn ich jetzt, ja, da in der Regierung sitze und ich überweise ihn dann nach Kongo 50 M. Da kommen aber so 5 M wieder zurück.
Also Cashback.
Ja, das ist alles ein Scam. Das ist ein Riesenscam. Also es wird extrem viel Geld halt auch einfach veruntreut. Es wird, also die größten Punkte, es wird halt sau viel Geld veruntreut und es wird halt auch extrem viel Geld ausgegeben, halt für Leute, die eigentlich hier sein sollten. Und das geht halt nicht. Ja? Und es gibt auch keine perfekte Lösung. Es gibt für viele Dinge im Leben, gibt es keine perfekte Lösung.
Es wird sowieso nie eine Lösung geben, mit der jeder zufrieden ist. Weil solange wir Menschen sind und jeder eine eigene Meinung hat, kannst du in die Richtung gehen, die Leute werden uns, also ein Teil der Leute werden unzufrieden sein, du kannst aber auch in die Richtung gehen und ein Teil von der Leute werden auch unzufrieden sein.
Ja.
Das heißt, du würdest schon, wenn du jetzt heute Politiker wärst und du wärst jetzt mal ganz krass gesagt, wirklich so polarisierend, der deutsche Donald Trump, würdest du einmal einen kompletten Rundumschlag machen und sagen, Germany first, wir müssen wieder auf unsere alten Werte zurückgehen.
Ja, Vollgas.
Wo hier Made in Germany.
Ihr werdet auch sehen, die USA wird noch mehr mit Abstand die Nummer 1 werden. Mit noch mehr Abstand.
Warum?
Weil die Politik, die Donald Trump macht, eine extrem gute Politik ist. Die ganze Politik mit den Tariffs, extrem gute Politik, dass er natürlich militärisch immer die Nummer 1 bleibt, dass der Dollar die Reserve Currency bleibt, dass er diese Außenhandelspolitik fährt, dass USA halt extrem diesen Entrepreneur-Vibe hat. Schon mal Nvidia, die ganzen Firmen, die rausbolzen, die Wirtschaft ist halt extrem connected mit der Politik. Die führen ihr Land viel mehr als ein Business. Und was natürlich noch erschwerend hinzukommt, ist, dass halt andere viele Fehler machen. China hat extreme Probleme. Russland extreme Probleme. Indien, Pakistan. Von Afrika brauchen wir gar nicht reden. Ja, Südamerika. Es hat alles keine Chance. Europa hat seine Probleme. Also USA, Nordamerika, Mexiko ist halt, die werden noch mit noch größerem Abstand Nummer 1 sein. Und wenn du es dir mal so siehst, die USA, die Ami-Firmen, wenn du dir den DAX 500 nimmst, die komplette Marktkapitalisierung, es gibt 5, 6, 7 amerikanische Firmen, einzelne Firmen, die haben eine größere Kapitalisierung als hunderte deutsche Firmen zusammengenommen. Ja? Und die Amis haben halt auch die richtigen Firmen. Die haben halt in Deutschland am gesamten deutschen Umsatz, der läuft, über E-Commerce und so, haben die Amis, eigentlich hat USA in ganz Europa eine Umsatzbeteiligung, weil der ganze E-Commerce, der läuft, die Facebook-Ads, die Google-Ads, Amazon,
Shopify,
jeder Shop, jeder Laden, der Ads macht, die Amis haben eigentlich an komplett Deutschland am Umsatz eine 10% Beteiligung, die sie ja nicht mal versteuern über ihr ganzes Irland-Konstrukt. Was ja natürlich der nächste Scam ist. Und die Europäer müssen es halt zulassen. Ja, die müssen es halt zulassen, weil die Amis halt das Militär haben. Und ich finde es gut, dass jetzt Deutschland aufrüstet, dass Europa aufrüstet, dass mehr vom BIP für Rüstung verwendet wird. Und ich finde es auch gut, wenn wieder eine Wehrpflicht eingeführt wird mit 18.
Warum?
Ja, also erstens mal, der wichtigste Punkt ist die Pussifizierung der Jugend.
Die was?
Die Pussifizierung der Jugend, der Jugendlichen, also der jungen Boys. Das sind Pussys. Die müssen alle mal ein Jahr lang zum Bund. Die müssen mal früh aufstehen, die müssen mal durch den Dreck, die müssen mal angeschrien werden, die müssen da mal durch. Weil wenn ich mir da welche anschaue, die da dieses, die müssen da mal durch.
Also das heißt, du meinst so ein bisschen, die Leute sind heute nicht mehr im harten Leben, weil sie zu weich
gespielt
sind.
Nein, vergiss es, hey, vergiss es.
Du hast vorhin einen ganz interessanten Satz gesagt, bevor wir zum Podcast gekommen sind. Du warst ja schon früher da, da haben wir uns ein bisschen unterhalten. Da hast du gesagt, ich habe gar keinen Bock, die Nummer 1 in einer Sparte zu sein. Ich bin viel entspannter mit der Nummer 2. Noch viel entspannter bin ich, wenn ich die Nummer 3 bin.
Genau.
Weil dann sind nicht alle Augen auf mich gerichtet. Ich segle Windschatten von der 2 und 3.
Ja.
Das korreliert aber ein bisschen mit dem Thema, was du jetzt gerade gesagt hast, dass du der deutsche Donald Trump werden willst oder ein bisschen sagst Germany first, weil wenn du mit der Vorgehensweise nach außen gehst und du bist so ein bisschen die Nummer eins in Deutschland und jetzt gehen wir mal davon aus, du bist Bundeskanzler, du wirst ja mit so viel Gegenwind konfrontiert, du wirst ja auseinander, also wenn ich nur sehe, wie die Presse jeden Tag auf Donald Trump rumtritt, dann kann ich mir schon ganz genau vorstellen, was passieren würde, wenn du mit den Werten oder den Themen, die du jetzt gerade angesprochen hast,
ja,
nach draußen gehst und damit Politik führst, dann weißt du sowieso, dass jedes Pressehaus jeden Tag über dich berichten wird.
Was ich mir aber auch gut vorstellen könnte, ist, dass ich das nicht unbedingt selber nach außen mache. Das ist die eine Option. Die andere Option, die ich mir vorstellen könnte, ist auch mehr aus dem Hintergrund, die Strategie, das Marketing und die Finanzierung auch zu organisieren. Also ich könnte mir auch gut vorstellen, so quasi im Background.
Also gar nicht die Galionsfigur zu sein.
Genau, das könnte ich mir auch gut vorstellen. Das könnte ich mir auch gut vorstellen. Das muss man immer abwägen, weil ich muss nicht vorne draußen sein. Ich muss nicht, ich würde es nur machen, wie am Anfang meiner Fitnesskarriere, wenn ich denke, fuck, jetzt muss ich es machen. Ich würde es nur machen, wenn ich sage, jetzt muss ich es machen, jetzt gibt es keine anderen, jetzt gibt es keine andere Option. Mir wäre es lieber, es gäbe jemanden, und das glaube ich auch, dass es das geben wird, den man viel besser vorne dran stellen kann, der eine viel sauberere Historie hat und den man noch besser vorne hin hängen kann und den man von hinten raus supporten kann. Das ist eher das, was ich glaube, was passieren wird.
Also ja? Wenn du jetzt dieses Szenario durchspielst,
genau,
und du sagst, du gehst in die Politik.
Ich habe dieses Ego nicht mehr. Ich muss nicht selber so, das würde ich wahrscheinlich sagen, was wahrscheinlich so zwischen so einer Trump-Figur und mir der größte Unterschied wäre. Ich habe nicht mehr dieses so, ich muss es sein. Ich muss sagen, dass ich es gemacht habe. Ja, das brauche ich nicht. Das wäre nur wirklich fast schon so eine Notlösung. So wenn man es, ja, wenn es halt keiner sonst macht. Und ich glaube ja und ich denke ja, dass es in den nächsten Jahren Figuren geben wird, die sich geil entwickeln werden. Auch jetzt zum Beispiel. Ich bin gar nicht so gegen Merz. Also ich bin teilweise auch positiv überrascht von ihm. Auch wenn da ja schon viel unnötiger Scheiß von ihm gemacht wurde. Ich finde, der ist vorzeigbar. Ich finde, auch wo er sich mit Trump getroffen hat und so, der stellt schon was dar.
Mhm.
Also man muss echt wirklich sagen, ich war positiv, jetzt von diesen ersten Eindrücken war ich positiv überrascht.
Mhm.
Der ist groß, der stellt was dar, der hat seinen Business-Hintergrund, den kann man vorschicken, ohne dass man sich schämen muss. Wie jetzt beim Habeck, bei der Baerbock, beim Scholz, das war ja Fremdschämen ohne Ende. Aber man kann wirklich sagen, hey, den, mach hier mal ein Hemd zu, ja, den kann man vorschicken.
Ja.
Den Merz kann man wirklich vorschicken.
Jetzt hast du gerade gesagt, so, hey, ich habe das heute nicht mehr so mit meinem Ego, dass ich jetzt sagen muss, ich war es, ich bin der, der es gewesen ist oder so. Wenn ich mir jetzt deinen Instagram-Kanal angucke,
ja,
Karl S., Instagram, TikTok, ja, oder wo auch immer du überall unterwegs bist, dein Content besteht ja aus Polarisieren, in die Fresse hauen, und im Prinzip Messages nach außen tragen. Vorhin hast du mir ein Video noch gezeigt mit 70.000 Likes und über 1,2 Millionen Aufrufen. Hat das was mit Ego zu tun? Oder hat das was damit zu tun, dass du jetzt nach 10, 15 Jahren Social Media einfach weißt, was funktioniert und weißt, hey, damit du im Gespräch bleibst, musst du immer polarisieren?
Also erstens mal, ich weiß, was funktioniert. Man kann auch bei mir sehen, ich mache das jetzt nicht mehr so strukturiert, wie die meisten das machen würden, so, du brauchst so einen Postingplan und so. Es kann mal sein, es kommt eine Woche, zwei Wochen gar kein Post. Dann haue ich wieder 5 Posts raus. Also das ist mal hier, mal da. Und ich haue halt die Sachen raus, die ich halt jetzt gerade in dem Augenblick einfach auch fühle.
Und auch ungefiltert, glaube ich so.
Auch ungefiltert,
weil man merkt so, das ist gar nicht bearbeitet, nein, das Video.
Da sind keine Einblendungen drin, gar nichts. Ich sitze im Auto.
Und halt die Kamera.
Ich ziehe mir einen Podcast rein, ich höre mir gerade was an, ich nehme es mit der Frontkamera auf, ich poste dann auch selber. Ich hatte es ja früher alles mit Team und abgeloadet und bla bla bla, das ganze Set, ich hatte das ja alles. Ich habe das immer noch, die machen das jetzt immer noch für die anderen Leute im Team.
Mhm.
Und wenn ich mal drauf zugreife und sage, hey, ich habe gerade jetzt, wenn wir jetzt zum Beispiel jetzt hier so einen Podcast aufnehmen,
ja,
klar, dann kommen die Dateien zu meinem Team, dann hauen die auch, dann machen die, hey, das sind die 10 geilen Dinger, und die hauen wir jetzt raus. Klar, dann machen wir das, ja. Und dann entweder tut's ihr editieren oder meine Boys editieren noch was oder dann läuft es natürlich schon so ab, klar. Aber wenn ich unterwegs bin und ich fühle gerade was, dann nehme ich es auf und dann haue ich es halt raus.
Ich weiß nicht, wie oft in den letzten Jahren mir dieses Video in 100.000 verschiedensten Zusammenhängen ausgespielt wurde auf den sozialen Medien. 99% von euch da draußen.
Krank.
Ich glaube, erst vor ein paar Tagen, also, ja. Dass ich so dachte, ey, der Typ hat es echt geschafft, irgendwo ein Meme zu werden auch.
Ist krank. Ja gut, mein alter, guter Kollege, der InScope, der bringt mich ja auch in seinem jeden dritten Video von sich, bringt er mich ja.
Ist das so?
Schau dir mal das letzte Video, dann bin ich wieder drin. Mir schicken jedes Mal Leute zu, der macht ja mittlerweile sogar Ads, wo er mich nachmacht. Also ich weiß nicht, warum er es macht. Ich habe auch wieder schreibt man auch mal wieder, also alles voll easy, ja. Aber der findet es irgendwie geil. Also er findet es lustig und es wird ja immer wieder so reingebracht. Und auch alle paar Monate bin ich wieder mit irgendwelchem Zeug auf allen Startseiten. Also immer wieder, so alle paar Monate bin ich wieder irgendwo
bei
überall.
Irgendwelchen anderen Leuten, die...
Ja, genau. Ich poste was und dann hauen sie wieder raus und es, ja.
Ja, aber es ist krass. Also irgendwie, es ist so, also du bedienst ja so viele Sparten und so viele Klischees auch irgendwo gleichzeitig so und es ist so vielseitig.
Ich bin von voll die Nische zu, jetzt mache ich alles.
Ja, eben.
Ja, ich war komplett tief in der Nische und jetzt...
Manchmal denke ich so ein bisschen so, du bist so ein Bauchladen gewesen so in der Zeit. So, hey, der Karl hat irgendwie schon alles gemacht oder macht alles, ja, parallel. Aber eine wichtige Sache ist ja, du hast ja auch so viele Rückschläge gehabt. So, ne? Du hast ja auch den ein oder anderen Shitstorm erlebt. Und du sitzt hier heute da auch mit breiter Brust. So, sieht nicht so aus, irgendwie, als wärst du irgendwie so kleinlaut geworden, als würdest du dich verstecken. Im Gegenteil, wie gehst du mit Rückschlägen um?
Ich habe vorhin auch schon gesagt, also nicht Zeit heilt alle Wunden, sondern Erfolg und Geld heilt alle Wunden.
Das heißt, du wischst dir die Tränen mit Scheinen ab oder wie darf ich mir das vorstellen?
99% der Zeit ist es so, das trifft meistens zu. Und schau, du kannst ja diese ganzen, jeder weiß, hey, die ganzen Leute gingen x-mal pleite teilweise, hatten x Shitstorms. Jeder weiß, dass die meisten erfolgreichen Leute das alle hatten. Und dann, wenn es ihnen selber passiert, denken sie, das habe ich jetzt gar nicht kommen sehen. Also mir war das schon irgendwie ein bisschen klar, da wird schon was kommen. Und ich habe mich aber halt relativ früh schon relativ gut abgesichert. Das heißt, bei mir war es nie so, dass ich jetzt so mega tief falle. Also bei mir war schon auch teilweise ein wirtschaftlicher Schaden, aber es war immer eigentlich primär ein Image-Schaden. Aber mir war das Image und die Berühmtheit ja nicht das Wichtige. Es hört sich jetzt hart an, aber mir war halt das Geld das Wichtige. Deswegen, solange es mir finanziell nicht zu krass geschadet hat, war ich so, ja okay, ich kenne andere Leute, über die wir auch zum Beispiel vorhin gesprochen hatten, denen ist ihr Image so wichtig. Ja, die könnten, die waren, glaube ich, schon dreimal insolvent oder irgendwas, oder zweimal insolvent und verlieren da ihre ganze Kohle links und rechts und haben kein Konstrukt und blicken das alles nicht, wie das mit dem Geld läuft. Und die können insolvent gehen, aber ja, ihr Image ist gut. Bei mir lösche alle meine Social Media Channels, aber nehme mir meine Kohle nicht weg. Ja? Also es ist eher so nach dem Motto. Und
was würdest du machen, wenn du heute jetzt auf einmal irgendwas...
Und man lernt ja auch immer mal wieder, das sind ja auch die Klischees, man lernt ja draußen talala, was ich heute wieder machen würde.
Wenn ich gehe mal davon aus, ich nehme dir heute deine ganze Kohle weg. Weil du sagst, nimm mir mein Image weg, meine Social-Media-Kanäle, aber lass mir mein Geld. Was würdest du machen, wenn du von jetzt auf gleich keine Kohle mehr hättest?
Ich würde mir einen geilen Bauträger aussuchen und würd anfangen, seine Immobilien zu vermarkten.
Also das wäre der erste Schritt, dass du 100%. Sagst, ey,
ja,
wenn
klar.
Ich wieder von null anfangen müsste, würde
Logisch.
Ich mir einen guten Bauträger aussuchen mit soliden Immobilien und dann Vertrieb für seine Objekte machen.
Ich habe noch nie in der Branche und in der bin ich jetzt ja auch schon, sagen Sie, knapp 7 Jahren in dem Sinne drin und seit über 10 Jahren als privater Investor drin, Aber Vertrieb, also erstmal allgemein, Marketing und Vertrieb ist Schritt eins. Das heißt, es ist nicht Schritt eins, ein eigenes Geschäft zu machen, ein eigenes diesen, nein,
Laden öffnen,
nein.
bla bla bla.
Nochmal, Leute, ganz wichtig. Du musst erstmal 3 Jahre lang ein fremdes Produkt und eine fremde Dienstleistung verkaufen, dass du im Monat einen fünfstelligen Cashflow verdienen kannst und sechsstellig beiseite hast. Das sage ich immer als Regel Nummer eins, weil stell dir vor, jetzt gründest du eine Marketingagentur. Ja gut, wie kriegst du die Kunden?
Du musst ja irgendwie Ads schalten oder irgendwie
Du
auf dich
musst ja
aufmerksam machen.
irgendwie das Ganze verkaufen. Deswegen geh doch zu einer geilen Agentur, die ein voll geiles Produkt hat
Und vertreibt deren
und
Produkt.
vertreib doch erstmal deren Dienstleistung oder Produkt, verdien damit Kohle
Um dann ein eigenes.
und dann kannst du diesen nächsten Schritt machen, weil sonst musst du wieder alles parallel machen. Jetzt musst du hier einen Kunde gewinnen, dann musst du den Kunden verarzten, dann bist du da drin eh noch nicht so gut und dann bist du hier in so einem Karussell drin. Sag doch einfach, du, pass auf. Ich finde die Kryptobranche geil, ich finde die Immobilienbranche geil, ich finde die Consultingbranche geil. So. Und mach doch mal 1, 2, 3 Jahre in dieser Branche Vertrieb, bau dir Cashflow auf, bau dir Rücklagen auf, bau dir Kompetenzen auf. Und wenn du das dann gemacht hast, dann kannst du sagen, jetzt kann ich auch parallel schon Kohle anlegen, Aktien, Krypto. Ich kann meine Bonität hebeln für einen eigenen Immobilienbestand. Und selbst dann, ich finde, von 10 guten Vertrieblern ist höchstens einer als Unternehmer geeignet, wenn überhaupt. Die meisten meiner Vertriebler sind Gott froh, dass ich denen gesagt habe, bleib in dieser Position, bau dir noch ein Vertriebsteam noch auf und bleib da dabei, mach das. Glaub's mir. Hol dir die anderen Probleme nicht ins Haus. Hol dir die Probleme nicht ins Haus.
Wie viele Immobilien hast du eigentlich selbst im Bestand?
Ja, sind schon ein paar.
Ein paar 10, 20, 30,
Mehr.
mehr,
Ja.
40.
Weniger als 40, aber weil es sich halt fast alles auf München bündelt. Deswegen da ist.
Okay, 40 Objekte in München ist halt anders wie 40 Objekte in Buxtehude.
Ich zähle jetzt mal Wohnungen. Ich würde jetzt nicht sagen Objekte, weil als Objekt zähle ich quasi. Also,
Mehrfamilienhäuser.
genau, das ist es nicht. Also, ich habe jetzt keine 30 Mehrfamilienhäuser.
In München? Oh,
Das ist in München, das habe ich nicht. Ja,
das
sonst
wäre
wäre
natürlich
schon.
fantastisch.
Ja,
30
ja.
Mehrfamilienhäuser in München.
Also, privat bin halt auch zum perfekten. Also ich habe selber schon jetzt in München selber seit 6, 7 Jahren nicht mehr investiert. Ich bin zum perfekten Zeitpunkt auch in München halt eingestiegen, weil ich eben halt meine ganze erste Kohle aus dem Fitnessbereich halt in Immobilien investiert habe. Zum perfekten Zeitpunkt. Das war
Ja, das
halt
war natürlich klug, dass du das reinvestiert hast.
mein großes Glück, dass als dann halt der ganze Shitstorm und dies und das schon kam, hatte ich halt schon Immobilien.
Also warst du da schon ein bisschen
Da,
gesaved?
ich war da schon, das war dann schon okay.
Würdest du sagen, Vertrieb formt den Charakter?
Mega. Vertrieb ist das beste Werkzeug, um sich selber kennenzulernen. Das
Warum?
zeige ich dir richtig. Wenn Leute sagen, ich will mich selber finden, brauchst du nicht nach Thailand gehen, brauchst du dir auch keine Julian Zietlow Chemie oder irgendwas Bombe reinziehen. Du musst nicht durch die Nase reinziehen, nicht spritzen, geh in den Vertrieb. Da lernst du dich selber kennen. Da lernst du dich selber kennen. Geh in den Vertrieb und hab einen Ernährungs- und Trainingsplan. Und da lernst du dich auch selber kennen. Kannst du das durchziehen oder nicht? Du brauchst nicht irgendwelche Zeremonien machen im Urwald. Geh in den Vertrieb, da lernst du dich selber kennen.
Weißt du, was interessant ist, zu dem jetzt, was du gerade gesagt hast?
Ja?
Weißt du, wann ich gelernt habe, dass Vertrieb oder Verkauf meine Stärke ist? Als ich
Wann?
damals meine Ausbildung im Einzelhandel angefangen habe. Ich wusste bis zu dem Zeitpunkt gar nicht, was kann ich eigentlich, was kann ich nicht, was sind meine Stärken, was sind
Ja?
meine Schwächen. Und ich bin da reingerutscht in die Branche oder in meine Ausbildung. Und nach ein paar Wochen war ich der beste Verkäufer im ganzen Laden, habe die ganzen anderen Verkäuferinnen, Kolleginnen, die schon seit 20, 30 Jahren dort gearbeitet haben, weggehauen.
Ja.
Und dann habe ich festgestellt, Alter, du kannst verkaufen. Das ist deine Stärke.
Ja.
Und dann hast du das immer weiter ausgebaut und darauf aufgebaut. Gar nicht mehr auf meine Schwächen konzentriert, sondern immer mehr meine Stärken ausgebaut. Und tatsächlich habe ich da dann gemerkt, so, hey, was liegt mir eigentlich? Und das Witzige ist, wenn du anfängst mit Verkauf oder Vertrieb, dann lernst du auch menschliche Psychologie kennen. Was passiert mit deinem Gegenüber?
Es ist Psychologie, klar, logisch.
Was passiert mit deinem Gegenüber? Wie reagiert ein Mensch auf dich? Was machst du? Wie gibst du dich dem Menschen gegenüber, dass er positiv auf dich gestimmt ist? Wann schließt ein Kunde bei dir ab, wann schließt er nicht bei dir ab? Warum schließt er nicht bei dir ab? Warum schließt er bei dir ab? Ganz, ganz viele Fragen. Und natürlich auch damals, als ich in den Hardcore-Vertrieb eingestiegen bin bei Vodafone, zu der Glanzzeit, wo du noch richtig Verträge klopfen musstest, wo du Peitsche gekriegt hast alle 2-3 Stunden von deiner Bereichsleitung, habe ich auch die harte Schule kennengelernt, ja, wo quasi so wie so ein bisschen die Wehrpflicht war für mich so ein Stück weit, wo ich wirklich jeden Tag auf die Fresse bekommen habe.
Ja.
Von meiner Bereichsleitung.
Sicher Hardcore-Vertrieb.
Wenn
also,
du nicht performst.
Ja,
und zwar jeden Hardcore. Tag, Stunde für Stunde.
Ja.
Also nicht so mal einmal im Monat ein Personalgespräch, wo man so recap, was ist passiert.
Ja,
nein,
ja.
nein. Da hast du jeden Tag alle 3 Stunden einen Zwischenstand schicken müssen an deine Bereichsleitung, wie viele Verträge hast du heute schon verkauft. Und wenn da zu wenig Zahl stand, dann hast du schon einen Anruf bekommen, was ist da los, warum verkauft ihr nichts?
Ja.
Und lass dir bloß nicht einfallen, dir zu sagen, es ist nichts los.
Und das ist auch ganz interessant. Ich war zum Beispiel nie der Hardcore-Verkäufer. Ich war immer eigentlich mehr der Marketer. Und also klar, ich war natürlich Verkäufer, auch logisch. Aber ich war mehr der Marketer und der Vertriebsaufbauer. Also ich habe mehr eigentlich die Leute geholt, die die Kunden bringen. Und ich habe auch mehr Marketing gemacht, dass die Kunden selber kommen.
Und Sog-Marketing,
genau.
Das ist im Prinzip, die
dann,
Kunden kommen, die dann verarbeitet werden von der
genau,
Leute.
Genau, also es war eigentlich immer mehr so, klar, ich habe selber auch natürlich verkauft, ohne Ende und so weiter, alles von A bis Z, aber das war mehr so dieses lässigere Verkaufen aus so einer Expertenposition raus.
Weniger mit Druck und
genau,
ich muss jetzt verkaufen.
Genau, das war weniger dieses Druckverkaufen. Mir taten auch immer selber meine eigenen Leute im Strom- und Gasvertrieb ein bisschen leid. Und das ist ja das Allerhärteste. Von Tür zu Tür klingeln, Door to Door, das ist ja schon richtig krass. Also wer das mal macht, der ist dann auch mit allen Wassern
fürs Leben.
Ja, aber zumindest hatten die ein Produkt, was ich halt einfach verkauft. Ja, aber es war halt trotzdem hart, gell?
Rückblickend betrachtet, Karl,
ja.
Du bist ja einer der alten Hasen im Social-Media-Business. Es kommen ja viele, viele Menschen, junge Menschen, die ja auch alle Social-Media-Stars werden wollen. Die wollen ja alle Fame werden, die wollen alle Likes, Kommentare, Follower. Wenn es eine Kernaussage gibt aus deiner Erfahrung der letzten 10, 15 Jahre Social-Media-Zeit, was wäre das so an die heutigen jungen Menschen, die sagen würden, boah, ich möchte der nächste Karl S. werden, denn die nächste Pamela Reif, die nächste, keine Ahnung, wie die alle heißen, der nächste Social-Media-Star?
Boah, ich glaube, es gibt gar nicht viele, die sagen, sie wollen der nächste Karl S. werden, weil das war ja bei mir ein wilder Ritt, ja. Ich würde erstmal sagen, du musst wissen, was du willst. Willst du wirklich berühmt werden? Willst du beliebt sein? Willst du Kohle verdienen? Willst du polarisieren? Also erstmal, was willst du eigentlich? Das ist mal Punkt 1. Du musst wissen, was du willst. Dann Punkt 2 wäre, du musst es halt betreiben, wirklich wie ein Business. Social Media ist nicht einfach so Larifari. Du musst wirklich betreiben wie ein Business. Punkt Nummer 3, hol dir ein gutes Team. Und Punkt Nummer 4, Augen zu und durch. Als ich damals angefangen habe mit Bodybuilding, da hat auch unser Trainer gesagt, damals gab es ja Football-Trainer und dann aber auch Krafttrainer, der hat auch gesagt, du, es bringt nichts, alle 3 Tage den Bizepsumfang zu messen. Es bringt, könnt ihr alle 2 Monate messen, weil der Fortschritt ist zu langsam, dass man den jetzt schon sehen und messen kann.
Dass du den alle 3 Tage trackst.
Wir haben immer im Pulli trainiert und wir haben nur alle 3 Monate uns mit dem Spiegel angeschaut. Und du musst da einfach mal durchgehen. Ich habe im ersten Jahr 1000 Videos rausgebolzt.
Im ersten Jahr?
Ich habe im ersten Jahr, meine Strategie war ja, und ich habe die einfach eiskalt durchgezogen, die ersten 120 Tage 5 Videos am Tag, die nächsten 120 3, das kann man alles noch sehen. Und ich habe 1000 Videos rausgebolzt im ersten Jahr. Das hat zu 100.000 Follower geführt. Aber damals war ja die Strategie anders. Da ging es ja nach Keywords besetzen und das war eine andere Strategie damals.
Der Algorithmus war auch, glaube ich, anders gepolt wie heute.
Ja, heute ist natürlich der Weg ein ganz anderer. Heute gehen die Leute rein und beziehen sich A auf aktuelle Themen und B greifen sie die Marktführer an. Das sind ja die zwei Strategien, wie man es halt macht, ja. Reactions, Aktuelles und Marktführer halt polarisierend angreifen und sich halt hochziehen an anderen Leuten. Ich hatte ja keiner, an dem ich mich hochziehen konnte. Gab es ja nicht. Ich musste es selber machen. Es gab nicht irgendwelche anderen Leute, an denen ich mich hochziehen konnte. Ja.
Okay, abschließend kann ich sagen, in 10 Jahren sehen wir Karl in der Politik oder zumindest
Oder als Hintermann,
oder als Hintermann.
der ab und
Es
zu
bleibt
Kopf
auf jeden Fall
vorstreckt.
spannend. Du bist nicht müde, wie ich sehe, vom Erfolg oder irgendwie, dass du sagst, ich habe jetzt keinen Bock mehr auf den ganzen Scheiß. Im Gegenteil, du willst nochmal eine Schippe drauflegen.
Geben nur ein bisschen Gas, Leute. Keine Angst.
Also, das heißt, irgendwann wird er auf jeden Fall nochmal bei mir sitzen.
Safe, ja? War geil.